Gottesdienst an der Freitag als zu einem Familientreffen fuhr, hörte ich am Radio diese schlimme Nachricht von diesem Seebeben. Also das, was ich noch nie so gehört habe, das ist zur Kenntnis genommen, gestaunt über die Opferzahl, die da genannt wurde, war von 10.000 Toten die Rede. Aber die Meldungen wurden immer schlimmer, das wissen wir alle, und bis heute weiß man nicht genau, wie viele Tausend, auf jeden Fall über 100.000, wahrscheinlich gegen 200.000 werden noch an den Folgen von Seuchen sterben. Das Ausmaß ist einfach gigantisch für uns, nicht nur von den Menschen her, sondern überhaupt, was das verursacht hat. Inseln sind verschwommen, also einfach Land ist weg. Das vorher auf der Landkarte ist, muss man die Karten neu schreiben. Und was sehr erstaunlich ist, die Wissenschaftler sehr erstaunt hat, ist, dass die Erdachse verschoben wurde um 8 bis 9 Zentimeter. Der Professor hat gemeint, das sei sehr erstaunlich, weil das eigentlich ein örtliches Beben ist, noch nicht in dem Sinn global. Und sie sind ganz verblüfft, dass die Erdachse sogar verschoben hat. Das ist ein ganz gigantisches Ausmaß. Der Bundeskanzler Schröder sagt ja, dass das sein Menschengedenken die größte Katastrophe ist. Das möchte ich ein bisschen bezweifeln, weil ich denke, es war noch ein bisschen. Aber es ist ganz, ganz schlimm. Eben hatten wir uns mit der frohen Botschaft Gottes beschäftigt, der durch seinen Sohn Frieden in diese Welt brachte, und jetzt das an Weihnachten. Nicht Friede überflutet die Welt, sondern Schrecken. Nun, in Anbetracht dieser schrecklichen Ereignisse kann ich nicht anders als ein Gedanken zu diesem Katastrophen beschäftigt das ja alle, wie ordentlich das überhaupt sein. Wir werden zuerst einmal sehen, dieser Frage nachgehen, die jetzt natürlich wieder aktuell ist, die immer wieder kommt, warum lässt Gott das zu? Und als zweites werden wir uns der Frage stellen, warum müssen so viele unschuldige Menschen sterben? Und dann als drittes, wie sollen wir als Christen reagieren? Die Standardfrage, die bei solchen Katastrophen gestellt wird, ist natürlich, warum, wenn es einen Gott gibt, er so ein Elend überhaupt zulässt. Warum verhindert er es nicht gerade an Weihnachten, gerade an dem Fest, wo er gefeiert wird, warum lässt er das überhaupt zu? Und hier kann man nicht davon sprechen, dass der Mensch etwas dazu getan hätte. Wie das bei den Twin Towers war, am 11. September 2001, dort sind zwar 3000 Menschen gestorben, aber damals konnte man sagen, dass es die Bosheit der Menschen ist. Das sind ja Menschen, die in diese Türme hineingeflogen sind. Das haben Menschen verursacht. Menschen hatten jene Katastrophe herbeigeführt. Aber bei diesem Seebeben, das so viele Menschen in Seelen und den Tod riss, kann man das nicht sagen. Sicher. Man weiß schon lange, dass diese Gebiete Gefahrenzonen sind. Man wusste, dass irgendwann so etwas geschehen könnte. Und trotzdem hat man es überbaut, trotzdem hat man es besiedelt. Aber dasselbe geschieht auch in Amerika. Dort baut man sogar Atomkraftwerke an den Andreasgraben. Ich glaube, sogar Chemiewerke stehen auch dort. Man weiß, dort wird früher oder später ein katastrophales Erdbeben passieren. Und man baut dorthin, wie wenn das nicht wäre. Wenn dort das Erdbeben losgeht, dann werden diese Chemiefabriken und diese Atomkraftwerke, die an diesem Andreasgraben stehen, das Elend noch vervielfachen. Zusätzlich. Menschlich gesehen, unnötig. Ja, man könnte sagen, wenn wir diese Gefahrenzonen ernst nehmen würden, hätte es weniger Opfer gegeben. Aber damit dürfen wir nicht die ernste Frage von der ernsten Frage ablenken, warum das Gott zulässt oder vielleicht sogar verursacht. Es gab ein großes Beben, das das die Welt erschütterte, schon einmal, und zwar am 1. November 1755, am Allerheiligsten, um 9:30, als die Kirchen voll waren in Lissabon, geschah eines der schrecklichsten Erdbeben jener Zeit. Über das Erdbeben gibt es ein Buch und Kommentare darüber. Das trägt den Titel, der eigentlich uns sagt, was das bewegt. Die Erschütterung der vollkommenen Welt. Bis dahin konnten die Menschen immer sagen, ja, eben Menschen haben das verursacht, das ist die Bosheit des Menschen. Und hier wurde plötzlich die Welt erschüttert, die sich so sicher fühlt. Und es gab Philosophen, die sagten dann, wenn das Gott zulässt, wenn Menschen im Gottesdienst sitzen und sie werden verschüttet in den Kirchen, dann können wir nicht mehr daran glauben, dass es einen Gott gibt. Sie haben praktisch gesagt, dann kann es keinen barmherzigen Gott geben. Es gibt auch Leute, die anders argumentieren. Warum Gott das zulässt oder vielleicht sogar verursacht. Ich möchte da zwei Gedanken aufzeigen. Zum ersten Mal muss man ganz schlicht feststellen, solche Ereignisse gehören seit dem Sündenfall zu unserer Welt und Menschheitsgeschichte. Wer das nicht glauben will, der kann sich einfach der Wirklichkeit entgegenstellen. Es ist einfach so. Wir haben dauernd solche Katastrophen. Jesus sagte seinen Jüngern, ein Volk will gegen das andere kämpfen, ein Staat den anderen angreifen. Schwere Erdbeben wird es geben und in vielen Ländern Hungersnöte und Seuchen. Noch Schrecklicheres wird geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Es wird das immer geben. Das ist die Folge der gefallenen Schöpfung. Wir sind in eine endliche Welt hineingeboren worden. Eine Welt, die in ihrer jetzigen Beschaffenheit nicht bestehen bleibt, sondern vergehen wird. So wie unser Körper einmal vergehen wird. Auch wir werden sterben. Genauso wird diese Erde ein Ende finden. Ob uns das gefällt oder nicht, ist gar keine Frage. Sie wird ein Ende finden. Petrus beschreibt das Sterben der Erde folgendermaßen. 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 10. Doch der Tag des Herrn kommt unvorhergesehen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter tosendem Lärm vergehen, die Himmelskörper verglühen im Feuer und die Erde und alles, was auf ihr ist, wird zerschmelzen. Es wird einfach nichts mehr sein. Es wird alles wird vergehen. Das ist übrigens etwas, was eigentlich fast unbegreiflich ist, was geschah in Amerika, als diese Twin Towers zusammenfielen. Wenn die Bibel davon spricht, dass einfach alles vergeht und zerfällt, dann haben wir dort ein Modell, für das wie alles zerfällt. Man hat keine Schreibmaschine, keinen Computer, nichts mehr gefunden. Es war alles restlos eingeäschert. Unfassbar. Einfach alles in sich zusammengebrochen, man hat keine Bestandteile mehr gefunden. So schnell können sich Dinge auflösen, für die wir denken, die stehen einfach fest. Katastrophen gehören zu unserem Leben. Sie geschehen, verursacht durch Naturgewalt, durch Kriege, durch Krankheiten, durch Unfälle und Verbrechen. Das alles führt uns vor Augen, dass wir noch nicht in der besten Welt leben. Auch wenn ich das manchmal meine. Aber es zeigt uns ganz deutlich, wir leben nicht in der besten Welt. Es führt uns vor Augen, wie unsicher unsere Sicherheit ist. Oder was wir für sicher halten. Im Psalm 39 stehen Worte, die ich oft am Grab lese. Aber eigentlich müssten wir die nicht einfach am Grab hören. Eigentlich gehören diese Worte in unseren Alltag hinein. Da heißt es nämlich, Herr, zeige mir, wie kurz mein Leben ist und dass mein Ende unausweichlich kommt. Mach mir bewusst, wie wenig mir noch bleibt. die Länge meines Lebens ein paar Handbreit, ein Weilchen nur, ein Nichts in deinen Augen. Wie fest meint jeder Mensch zu stehen und ist in Wahrheit nur ein Hauch. Wie fest meint jeder Mensch zu stehen und ist in Wahrheit nur ein Hauch. Er kommt und geht wie die Bilder eines Traums. Er ist geschäftig und lähmt für nichts. Er sammelt und speichert und weiß nicht, wer es bekommt. Das ist die Wirklichkeit unseres Lebens. Und wir können das verdrängen. Aber wir können der Wirklichkeit nie entfliehen. Wir können auch verdrängen, dass wir einmal sterben werden. Aber wir werden der Wirklichkeit nie entfliehen. Wir werden einmal sterben. Es gab viele Menschen, die sich für unsterblich hielten. Aber sie sind trotzdem gestorben. Früher oder später sind sie gestorben. Es gibt aber noch einen weiteren Gesichtspunkt. Gott gebraucht Katastrophen, um dadurch zu sprechen. Zum Beispiel wurden die wichtigsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte durch Erdbeben begleitet. Welches sind die wichtigsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte? Was sagt ihr? Tod und Auferstehung. Die wichtigsten Ereignisse in der Menschheitsgeschichte sind begleitet durch Erdbeben. Gott hat die Aufmerksamkeit auf dieses Ereignis gesetzt und dieses Erdbeben geschehen. Oder als die Gläubigen unter dem Eindruck der Verfolgung Gott anflehten, also sie wurden verfolgt, da bebte die Erde wie eine Bestätigung Gottes. Oder als Paulus und Silas in Philippi gefangen waren und sie lobten Gott, bebte die Erde und das Gefängnis öffnete sich und sie konnten das Gefängnis verlassen. Auch da in Philippi geschah ein Erdbeben. Katastrophen haben immer den Aspekt von Gericht und Gnade. Es ist sozusagen ein Mahnruf Gottes an uns Menschen nach dem Motto, wenn ihr nicht hören wollt, wenn alles, was ich euch sagen möchte, euch nicht bewegt, dann muss ich euch aufrücken. Ich muss euch zur Besinnung bringen, sonst geht ihr alle verloren. Es ist das Prinzip, das wir in der Erziehung völlig respektieren. Nämlich, wer nicht hören will, muss fühlen. Es ist ein Prinzip, das man in der Erziehung dauernd anwendet. Wenn ein Kind in die Steckdose langt und ich sage, du darfst das nicht, und er macht es trotzdem, dann haue ich ihm auf die Finger, weil ich ihn schützen will. Also wer nicht hören will, muss fühlen. Und es geht ganz einfach. Wir haben zu Hause so ein tragbares Telefon und das benutzt die ganze Familie. Und der Vorteil von diesem Telefon ist, dass man nicht angebunden ist. Also man kann Wien laufen wollen, das kennt ihr ja. Das benutzen natürlich meine Kinder auch. Dann holen die mal schnell das Telefon bei mir im Büro, telefonieren und mein Sohn, der lässt es dann gern, vergisst es dann, dann liegt es bei ihm, auf seinem Pult. Dann, wenn ich das Telefon haben muss, ist das nicht da. Dann schreie ich, wo ist das Telefon? Dann ist niemand da, dann gehe ich zu Mischa ins Zimmer, hole das Telefon. Und ich habe ihm das schon oft gesagt, du musst mir das Telefon wieder zurückbringen. Ja, jetzt bringt es mir nicht zurück. Was mache ich? Wer nicht hören kann, muss fühlen. Ich gucke mal, was er Interessantes auf seinem Schreibtisch hat, nehme das Telefon mit und packe das auch mit. Und dann lege ich das zu mir rüber. Dann muss er halt selber auch sehen, wie das ist, wenn man etwas, das man braucht, suchen muss. Dann muss er halt suchen. Dann muss er dann sehen, wo das ist. Ob das, wo er dann anfängt, ist dann seine Sache. Das ist ein Prinzip, das wir akzeptieren und anwenden in der Erziehung. Und wir wollen es anwenden zum Guten, nicht zum Schaden. Und wenn wir Menschen nicht mehr hören wollen, was Gott sagt, wenn das nicht reicht, dann muss er uns rütteln. Prophet Amos wird das deutlich. Da sagt Gott durch diesen Propheten, ich ließ ganze Städte untergehen, wie einst Sodom und Gomorra. Nur ein paar Menschen überlebten die Katastrophe, so wie ein angekohltes Holzscheit gerade noch aus dem Feuer gerissen wird. Und dann sagt Gott etwas ganz Interessantes. die uns zeigen, was es Gott geht. Trotzdem seid ihr nicht zu mir umgekehrt, sagt er. Nicht einmal das hat etwas genützt, dass ihr zur Besinnung kommt. Gott versucht durch Katastrophen, die Menschen aufzurütteln. Vielleicht kommt der eine oder andere zur Besinnung. Doch die Wirklichkeit sieht oft anders aus. In der Offenbarung heißt es, nach einem Gericht, diejenigen, die diese Plage überlebten, waren nicht zur Umkehr bereit. Sie hörten nicht auf, Dämonen anzubeten und sich vor Götzenbildern aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz niederzuwerfen, die sie mit eigenen Händen gemacht hatten und die weder sehen noch hören, noch sich von der Stelle bewegen können. Statt umzukehren, mordeten sie weiter, übten okkulte Praktiken aus, lebten in sexueller Ausschweifung und bestahlen einander, wie sie es immer getan haben. Es hat sich nichts geändert. Wir sehen das auch heute. Es gibt Menschen, die besinnen sich, die kommen zu besinnen. Es gibt Menschen, die haben überhaupt nichts. Das war jetzt einfach mal Pech. Man hat Glück gehabt, wenn man auf der anderen Seite lebt. Nur diesmal ist unser Glück nicht so vollkommen, weil durch den Tourismus sind auch wir betroffen. Ich denke, wenn nicht so viele Touristen aus unseren Ländern da gelebt hätten und Ferien gemacht hätten, dann hätten wir das vermutlich so by the way zur Kenntnis genommen. Ah, jetzt hat es die wieder mal getroffen dort. Aber es hat jetzt uns getroffen, auch mit. Und es heißt sogar noch, nach einem anderen Gericht, die Hitze war so furchtbar, dass ihnen die Haut am Körper verbrannte. Sie wussten genau, dass Gott in seiner Macht diese Plage über sie hereinbrechen ließ. Aber statt umzukehren und ihnen Ehre zu erweisen, verfluchten sie seinen Namen. Das war gerade das Gegenteil. Also Gott spricht durch diese Katastrophe zu uns Menschen. Und die andere Frage, die uns immer auch wieder beschäftigt, warum müssen so viele unschuldige Menschen sterben? Man könnte das andere ja noch verstehen, aber warum müssen so viele unschuldige Menschen sterben? Das ist nämlich eine ganz heikle Frage. Wie kann ein Gott der Liebe so viele unschuldige Menschen sterben lassen? Das ist doch ganz und gar ungerecht. Aber hier, genau bei dieser Frage, ist ein Problem in unserem Denken. Wer von uns ist denn unschuldig? Es gibt keine unschuldigen Menschen. Das hätten wir gerne, wenn das so wäre. Wir meinen mit unschuldigen Menschen, meinen wir meistens Menschen, die anständig leben. Die sich nichts Besonderes zu Schulden kommen lassen. Gut, vielleicht eine Notlüge oder vielleicht mal ein kleiner Seitensprung. Oder vielleicht mal bei der Versicherung nicht das angegeben, was man angeben musste. Aber nichts Großes. Alles Kleinigkeiten. Klinkerli-Pips. Was ist das schon? Wir haben ja keine großen Verbrechen begangen. Diesen Kleinkram will uns doch niemand anlassen. Wir sind eben Menschen und Menschen machen Fehler. Ja, eben. Das allein zeigt ja schon, dass wir davon überzeugt sein könnten, dass wir Menschen nicht unschuldig sind. Aber es gibt noch eine andere Sichtweise. Wir sind nicht unschuldig, weil wir Gott, den Schöpfer, verachten. Diese Schuld wiegt viel schwerer als dieser Kleinkram. Ja, dieser Kleinkram ist ja gerade der Ausdruck, ein Ausdruck dieser großen Schuld. Paulus schreibt nach Rom, es macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Alle. Es gibt keine unschuldigen Menschen. Jeder Mensch ist schuldig. Niemand kann das von sich behaupten, dass er gerecht wäre vor Gott. Und dann sagt Paulus den Römern, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Tod ist die gerechte Strafe für den schuldigen Menschen. Das vergessen wir gern. Ich weiß, es ist unbequem. Aber wenn ich euch etwas anderes erzähle, glaubt ihr mir es auch nicht. Weil dann geht irgendwie die Rechnung geht nicht auf, entweder bleiben wir bei der Wahrheit und der Wirklichkeit, die sich Gott uns offenbart, oder wir basteln uns einen eigenen Gott, der dann aber mit der Bibel nicht mehr übereinstimmt. Entweder sind wir bereit, Gott in seiner Heiligkeit zu respektieren, in seinem Handeln, oder ihn zu verachten. Was mich sehr verblüfft, ist in der Offenbarung ein Abschnitt, da wird Gottes Gericht geschildert, und zwar ein ganz schreckliches Gericht. Und in dieses Gericht hinein ruft ein Engel Folgendes, und das ist ganz erstaunlich. Gerecht bist du, heiliger Gott, der du bist und der du warst, und gerecht sind die Strafen, die du verhängt hast. Das ist die Offenbarung, Kapitel 16, Vers 5. In das Gericht hinein, wo wir aus unserer Perspektive vielleicht sagen, oh Gott, wie kannst du das nur tun? Ruft der Engel, du bist gerecht und mit Recht handelst du und deine Strafe ist gerecht. Und dieser Ausruf des Engels ist mir eine große Hilfe. Weil eines Tages, auch wenn wir es alles nicht verstehen und wir würden vieles anders machen, als Gott es macht, aber wir werden eines Tages genau in den Ruf dieser Engel einstimmen und werden sagen, du hast recht gehandelt und alle deine Gerichte und Handlungen waren gerecht. Wir werden das Gott zugestehen. Wir werden es sehen. Es wird so sein. Gott handelt gerecht, auch im Gericht. Durch den Glauben an Jesus werden wir von der Schuld los, nicht aus unseren Werken. Und da können wir ein Leben führen, das Gott gefällt. Dass wir für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Wenn wir von der Schuld frei sind, ist das nicht, weil wir gut sind, sondern weil Jesus uns die Schuld abgenommen hat. Von der Schuld befreit sind Menschen, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Wer Jesus und sein Tod und seine Auferstehung verachtet, ist in Gottes Augen kein unschuldiger Mensch. Er ist wohl ein armer Mensch, aber kein Unschuldiger. Er ist ein armer Mensch, aber kein Unschuldiger. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben, heißt es im Johannesevangelium. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das ist die geistliche Wirklichkeit. Aber die Liebe Gottes bleibt auch Angebot. Jeder kann zu jeder Zeit zu Jesus kommen und er nimmt ihm die Schuld ab. Aber solange er diese Schuld hat, dann steht das Urteil Gottes über ihm. Er ist kein unschuldiger Mensch. Und nun, wie sollen wir reagieren? Diese Situation. Erstens mal denke ich, können wir einfach helfen. Wir sollen als Christen Barmherzigkeit sein. Das steht uns gut an. Damit auch die Barmherzigkeit Gottes, auch in einem Gericht drin oder in einem Sprechen Gottes hinein, ist das ja auch ein Sprechen, wenn wir als Christen Barmherzigkeit sein. Der Bund FEG hat hier eine Aktion gestartet, eine Sammelaktion für Flutkatastrophen. Ich habe diese Zettel aufgelegt. Ich möchte euch ans Herz legen, nutzt doch das und bezahlt etwas ein. Mit diesem Geld wird einfach Christen geholfen. Ich habe diesen Vers eingeblendet. Es wird ja viel, viel Geld gespendet. Das ist wunderbar. Auch die Völker, wie viel Geld jetzt gesprochen wird, ist faszinierend. Und dass wir vielleicht auch ganz speziell als Christen die Christen unterstützen. Das wäre hier vom Bund FEG, ist ein internationaler Bund. Die haben schon abgeklärt, wo Christen sind, wo Gemeinden sind, die jetzt Hilfe benötigen. Da können wir helfen. Erstmal ganz praktisch können wir etwas tun. Als zweites denke ich, ist einfach Mitgefühl und Respekt etwas, das jetzt wirklich an der Tagesordnung ist. Es ist ja furchtbar, was geschieht. Es ist wirklich katastrophal. Diese Schicksale, dieses Elend, die Menschen geschockt sind, Kinder geschockt sind, Kinder umherirren und ihre Eltern nicht mehr finden, ist einfach eine Katastrophe. Eltern ihre Kinder verloren haben. Der eine Frau, das haben sicher viele gesehen, ihr Kind loslassen musste, den älteren Sohn, weil sie ihn nicht mehr halten konnte. Schlussendlich hat sie ihn wieder gefunden und der Pup steht nebendran und schluckt es immer noch. Der hat es noch gar nicht verkraftet. Was das für ein Elend auch in Familien hineinbringt, und da ist es für uns einfach als Christen da, dass wir einfach Mitgefühl zeigen, auch wenn wir Betroffene sehen, dass wir dann nicht, es kann einem ja gar nicht kalt lassen. Wir dürfen da Mitgefühl zeigen, das sind wirklich Menschen, die etwas ganz Schlimmes miterlebt haben. Und wir sollten auch dankbar sein und Respekt sollen all den Bemühungen gegenüber, die jetzt unternommen werden von den Nationen. Das ist enorm, sind schon über 2 Milliarden Franken sind von Völkern zugesagt worden, von Japan, von Amerika, von Deutschland, von der Schweiz. Es sind viele Helfer hinunter geflogen, um da zu helfen. Es wird viel, viel unternommen. Und das ist einfach zu respektieren. Und schon gar nicht einfach so abzutun mit, ja, die tun das ja nur um ihr schlechtes Gewissen oder weiß ich was. Nein, sie tun das einfach, weil sie berührt sind von dieser Not. Und das sollen wir respektieren und auch anerkennen, dass da jetzt wirklich die Menschen zusammenspannen und diese große Solidarität, die da ist. Natürlich, es gibt immer diese Exoten, oder? Die dann da sitzen und ihren Drink haben und zusehen, wie andere aufräumen. Also, das gibt es immer, komische Menschen. Aber das sind Einzelne, es gibt ganz viele, die das große Opfer auf sich nehmen, um irgendwie dieses Elend einigermaßen einzuschränken und da zu helfen. Und das verdient wirklich eine große Hochachtung. Und man kann nur hoffen, dass wirklich auch viele Menschen so dann noch geholfen wird. Das Seebeben zeigt uns aber auch, wie schnell das Leben ein Ende haben kann. Wir fühlen uns sehr sicher hier, aber so sicher, wie wir uns fühlen, sind wir nämlich auch nicht. Zum Beispiel Basel ist ein ganz großes Erdbebengebiet. Das ganze Wallis ist ein sehr gefährdetes Gebiet. Wir haben so wieder vergessen, weil wir wenig Erdbeben haben oder nur kleine. Das kann ganz schnell, kann das auch enden. Und wir sollen einfach aus dem lernen, dass wir nicht die Ausbreitung, die Verkündigung des Evangeliums verschlafen. Dass wir unseren Auftrag, den uns Jesus gegeben hat, verschlafen. Wir sollen diesen Auftrag wahrnehmen, wenn wir wirklich glauben, dass der Glaube an Jesus ewiges Leben schenkt, dann müssen wir alles daran setzen, dass noch viele Menschen das hören. Und als letztes, solche Katastrophen sollen uns zum Nachdenken bringen. Sie sind auch Botschaft an uns. Wir dürfen nicht einfach mit dem Finger auf die anderen zeigen, die nicht an Jesus glauben und sagen, hör doch, was Gott euch damit sagen will. Wir müssen uns bewusst sein, dass Gott durch solche Katastrophen auch zu uns Christen spricht. Ich stelle oft fest, dass Christen, die Schweres zu tragen haben, die mit großen Schicksalsschlägen konfrontiert sind, oft eine erstaunliche Schlussfolgerung ziehen. Sie sagen nicht, Gott hat mich enttäuscht, er hat mich verlassen, ich will nichts mehr von ihm wissen. Sondern man hört sehr, sehr oft, meine Beziehung zu Gott hat sich durch mein Schicksal vertieft. Die Not und die Schwierigkeit führte dazu, dass diese Menschen sich in ihrer Hilflosigkeit an Jesus wandten und seine Hilfe erfahren haben. gerade in der Not, soll man immer, immer lieben. Wir müssen aber nicht warten, bis wir von einem Schicksalsschlag heimgesucht werden. Petrus sagt den Christen, dass das Wissen, dass die Welt komplett verschwinden wird, ihr Leben heute bestimmen soll. Er sagt, wenn ihr bedenkt, dass alles auf diese Weise vergehen wird, was für ein Ansporn muss das für euch sein, ein heiliges Leben zu führen, das Gott gefällt. Also wenn ihr wisst, dass alles dahin geht, alles vergeht, was für ein Ansporn muss das für euch sein, euch darauf zu konzentrieren, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und wenn wir etwas lernen wollen aus solchen schlimmen Katastrophen, dann ist es, dass wir verwachen sollen und einfach uns Gedanken machen, ob wir uns noch anspornen lassen für ein Leben, das Gott gefällt. Tun wir das? Oder sind wir schon so eingenommen von allem, was auf uns einströmt, dass wir gar keine Zeit mehr haben, uns überhaupt noch Gedanken zu machen, was ein Leben ist, das Gott gefällt? Das werde ich nächsten Sonntag etwas darüber sprechen. Was heißt das, ein Leben, das Gott gefällt? Ich möchte uns ermutigen, dass wir nicht einfach da stehen bleiben, indem dass wir sagen, ja eben, das ist Gericht Gottes und Ermahnung Gottes und das gilt für alle die, die nicht Jesus nachfolgen. Es ist auch eine Ermahnung an die, die Jesus nachfolgen. Soll auch uns aufrütteln. Denn auch damit hat uns Gott wieder gezeigt, wie schnell auch unser Leben ein Ende haben kann. Da sind bestimmt viele Christen gestorben. Herr, hast du das gesehen? Ja, Gott hat es gesehen. Und Gott lässt nicht nur so Katastrophen zu, das ist eine zu verkürzte Sicht. Das ist so wie wenn wir Gott rechtfertigen wollten, dass wir sagen, er lässt es nur zu. Nein, Gott handelt auch durch solche Katastrophen. Er verursacht sie auch. Einerseits gibt es solche Katastrophen einfach, weil es die Welt so ist, genauso wie wir krank werden und ein Mensch wird einfach einmal krank, ohne dass Gott jetzt das speziell bestimmt. Und genauso ist es mit der Welt. Es kann einfach mal ein Erdbeben geben, ohne dass es Gott speziell bestimmt, weil das der Weltlauf ist. Und es kann auch sein, dass Gott einmal bestimmt. Das wissen wir jetzt nicht, was in diesem Fall war. Aber eins, was sicher ist, was wir sagen können, ist, dass Gott meint, dass wir uns durch solche Geschehnisse aufrütteln lassen sollen. Dass wir ins Nachdenken kommen sollen. Die Welt wird noch größere Katastrophen sehen. In der Offenbarung steht, es blitzte und donnerte und dröhnte und die Erde bebte heftig. Seit es Menschen auf der Erde gibt, hat man ein so schweres Erdbeben noch nicht erlebt. Es wird noch viel schwere Erdbeben geben. Es wird vermutlich so schwere Erdbeben geben, dass man gar nicht mehr helfen kann. Jetzt kann ja der Westen noch helfen. Aber wenn es in Amerika losgeht und weiß ich wo, dann irgendwann hat das einmal ein Ende. Ich bin ja schon erstaunt, muss ich ja sagen. Manchmal verstehe ich das ja gar nicht. Da sind Menschen mit dem Leben davongekommen. Und sie könnten sagen, danke Gott, dass ich mit dem Leben davongekommen bin. Ja, was sagen sie? Tja, niemand war da. Niemand, nicht einmal ins Internet konnte man. Also es ist manchmal unfassbar. Unfassbar. Man schimpft nur über die Schweizer Botschaft, die haben zu wenig Leute geschickt. Was denken die eigentlich? Wenn alles kaputt ist. In was für einer Welt leben diese Menschen? Immer nur ich und ich und nochmals ich. Statt einfach dankbar zu sein. Es wird viel größere Katastrophen geben und jeder von uns wird einmal von einer Katastrophe getroffen. Jeder von uns. Für mich persönlich und für dich ist es ja kein Unterschied, ob ich jetzt in Phuket war, dort am Strand stehe und durch diese Flutwelle getötet werde. Ist kein Unterschied. Also wenn ich jetzt nach Hause fahre und über den Fußgängerstreifen laufe und einer fährt mich zu Tode. Für mich persönlich ist das genau dieselbe Katastrophe. Es ist einfach nicht so in der Masse drin. Aber jeder von uns kommt in diese Katastrophe. Entweder, dass er überfahren wird, dass er eine schwere Krankheit bekommt und so weiter. Wir werden nicht verschont, auch als Christen werden wir nicht verschont vor Katastrophen. Als Christen werden wir das genauso erleben und bestimmt starben viele Christen durch dieses Seebeben. Als Christen wissen wir, dass selbst die größte Katastrophe unser Leben nicht zerstören kann. Das ist ja das Besondere. Und deshalb sagt Paulus, ich bin gewiss und ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Sohn. Nichts. Nicht ein Seebeben, nicht ein Autounfall, nicht ein Krebsleiden, nicht weiß ich was. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. So ist die Wirklichkeit des Lebens. Und nicht, dass wir denken, weil wir Christen sind, werden wir immer verschont, das ist unwirklich. Aber weil wir Christen sind, sind wir immer bewahrt. Nichts, aber auch gar nichts, kann uns trennen von der Liebe Gottes. Unsere Aufgabe ist es, in dieser Liebe zu leben, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Beten. Ich möchte dir danken, Vater, dass du der Schöpfer des Himmels und der Erde bist. Und du siehst, wie hilflos wir oft dastehen im Angesicht solcher Katastrophen, die wir fast nicht fassen können. Es ist unvorstellbar, die Menge der Menschen, die auf einmal gestorben sind. Aber wir wollen dir vertrauen, dass du keine Fehler machst, dass dein Handeln und deine Urteile gerecht sind. Wir wollen dir vor allem danken, dass du uns nicht allein gelassen hast, sondern dass du jedem Menschen die Gnade und Barmherzigkeit anbietest in deinem Sohn Jesus Christus. Dass du uns von der Schuld freisprichst, damit wir mit Paulus sagen können, weder Tod noch Leben, nichts kann uns scheiden von deiner Liebe. Auch keine Katastrophe, auch wenn wir sterben durch eine Katastrophe, nichts kann uns scheiden von dir. Wir danken dir dafür und hilf uns, dass wir in dieser Welt, wo wir uns doch so sicher fühlen, nicht vergessen, unser Leben zu überdenken und unser Vertrauen ganz und gar auf dich zu setzen. Hilf uns in der Beurteilung, was wichtig und nötig ist und was überflüssig ist. Lerne uns, ein Leben zu führen, das dir gefällt. Und wir bitten dich jetzt auch nochmals für all die vielen Menschen, die jetzt in diese Not hineingezogen sind. Erbarme du dich. Schenke, dass Hoffnung in diese Leben hineinkommt. Schenke, dass auch ein Fragen kommt, ein Suchen. Ja, die viele Ideale wurden jetzt zerstört. Aber du kannst schenken, dass da Neues hervorwächst, nämlich Menschen, die zu dir finden und die Freiheit, Geborgenheit und Liebe von dir erfahren. Wir bitten dich auch für all die Christen, die in diesen Gebieten leben und jetzt auch helfen, diese Nöte zu lindern, hilfst du ihnen, den Gemeinden, den Missionaren, schenk ihnen Weisheit und